Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Eine Stimmung zwischen Erschöpfung und Erleichterung. So lässt sich wohl am besten derzeit die Atmosphäre bei den Protagonisten des EU-Marathon-Gipfels der letzten Tage beschreiben. Allerdings, Brüssel wäre wohl nicht Brüssel, wenn dort nicht wenige Stunden nach Verkündung der Debatte die Debatte über die mühsam errungenen Ergebnisse in voller Breite begonnen hätte. Wir berichten gleich ebenso wie über die Reaktion in Berlin und von dort auch mehr zu den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern über neue Regeln für die Rückkehr deutscher Sommerurlauber aus dem Ausland. Wer hat den Hut auf in Brüssel? Rat oder Parlament, die Staats- und Regierungschefs oder die gewählten Abgeordneten des Europaparlamentes? Das Gerangel der Institutionen um Verantwortung und Kompetenzen gehört zu den Konstanten europäischer Politik. Und so ist es kaum überraschend, dass die Gipfelergebnisse nun vom Parlament äußerst kritisch unter die Lupe genommen werden. Stefan Überbach berichtet.
Das Europaparlament ist mit den Ergebnissen des EU-Gipfels von gestern mehr als unzufrieden. Vor allem die geplanten Kürzungen bei Forschung, Gesundheit, Umwelt und Klima wollen die Abgeordneten nicht hinnehmen. Gerade diese Zukunftsthemen sind doch europäische Vorzeigeprojekte. Hier zu streichen untergräbt die erhoffte nachhaltige Erholung, heißt es in einem Antrag, den das Parlament morgen beschließen will und der dem ARD-Hörfunk in Brüssel vorliegt. Eine große Mehrheit gilt als sicher, denn die Forderungen werden von Christdemokraten, Sozialisten, Grünen, Liberalen und Linken unterstützt. Wir wollen die Vorschläge der Staats- und Regierungschefs verbessern, sagt Parlamentspräsident Sassoli.
Se vogliamo scommettere sulle giovani
Wenn wir uns zu den kommenden, den jungen Generationen bekennen möchten, dann können wir den Haushalt für Forschung und Bildung nicht zusammenstreichen oder das Austauschprogramm Erasmus. Und wenn wir, wie das die deutsche Kanzlerin Angela Merkel richtigerweise getan hat, die Migrations- und Asylpolitik stärken wollen, dann können wir in diesen Bereichen nicht kürzen. Die vom Gipfel in Aussicht gestellten zusätzlichen Finanzquellen für die EU sind dem Parlament ebenfalls zu wenig. Eine Plastikabgabe könne höchstens ein erster kleiner Schritt sein. Für die Einführung weiterer Einnahmen müsse ein verbindlicher Zeitplan vereinbart werden. Denn sonst, so befürchten es die Abgeordneten, drohen dem EU-Haushalt schon bald neue Kürzungen. Auch in der Frage der Rechtsstaatlichkeit verlangen die Parlamentarier deutliche Änderungen und werfen den Staats- und Regierungschefs vor, die bisherigen Bemühungen von EU-Kommission und Europaparlament zur Verteidigung der Grundwerte signifikant aufgeweicht zu haben. Parlamentsvizepräsidentin Katharina Barley sagte dem SWR-Fernsehen:
So wie es bisher ist, jubelt vor allen Dingen einer, und das ist Viktor Orban. Das hat er sehr öffentlich gemacht, weil er diesen Mechanismus für wirkungslos hält. Und einen wirkungslosen Rechtsstaatsmechanismus, den haben wir schon in der EU. Wir brauchen nicht noch einen. Wir brauchen einen, der wirklich wirkt, und darauf werden wir auch dringen.
Konkret will das Parlament, dass Fördergelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gekürzt werden und dass nur eine Zweidrittelmehrheit der EU-Länder eine solche Entscheidung aufheben kann. So sieht es ein Vorschlag der EU-Kommission vor, über den seit 2018 verhandelt wird, bisher allerdings ergebnislos. Mit ihrem Forderungskatalog wollen die Abgeordneten in die anstehenden Verhandlungen mit dem Rat der Europäischen Union gehen, also mit der Vertretung der Mitgliedstaaten. Die Pläne für den EU-Haushalt und die Corona-Hilfen müssen auch vom Europaparlament beschlossen werden. Allerdings können die Abgeordneten das Finanzpaket nur als Ganzes entweder annehmen oder ablehnen.
Aus Brüssel, Stefan Überbach. Deutliche Kritik an den Gipfelergebnissen nicht nur im Europaparlament. Auch im Bundestag ist die Opposition durchweg nicht zufrieden, allerdings je nach Partei aus höchst unterschiedlichen Motiven. Aus Berlin, Frank Capellan.
Robert Habeck setzt auf das Europäische Parlament. Der Grünen-Chef ist nicht wirklich zufrieden mit dem, was da in Brüssel nach viertägigem Marathon herausgekommen ist. Für ihn geht es darum, wie das viele Geld am Ende ausgegeben wird. Habeck orientiert sich dabei offenbar am deutschen Konjunkturpaket gegen Corona, das ausdrücklich Zukunftsinvestitionen zur Bedingung gemacht hatte.
Die Qualifizierung dieser Gelder ist absolut unzureichend. Für den Klimaschutz kommt zu wenig bei raus, für Gesundheit, für Forschung, für die Jugend kommt zu wenig bei raus. Man soll nicht denken, dass das jetzt das Ende der Verhandlungen ist.
Immerhin muss Habeck zugestehen, dass die Finanzierung des ganzen Paketes in Teilen zumindest grünen Vorstellungen entspricht. So soll es eine Plastikabgabe geben. Zudem sind Zölle auf Waren vorgesehen, die umweltschädlich im Ausland produziert werden. Diese Einnahmen sollen zur Schuldentilgung ebenso genutzt werden wie eine noch einzuführende Digitalsteuer. Allerdings wird das Geld bei weitem nicht in dem Maße zur Verfügung stehen, wie es sich die EU-Kommission ursprünglich vorgestellt hatte. Vorgesehen war eine Zweckbindung. 200 Milliarden Euro sollten für ganz konkrete Digitalisierungsprogramme eingesetzt werden. Diese Vorgabe fiel dem Kompromiss zum Opfer. 20 Milliarden werden bei einem Klimafonds gekürzt. 28 Milliarden wurden dem Programm für nachhaltige Infrastruktur, Forschung, Innovation und Digitalisierung gestrichen. Im ZDF-Gespräch spricht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dennoch von einem Erfolg.
Die Mitgliedstaaten kommen mit ihren nationalen Plänen, und das ist auch wichtig, sie wissen am besten, was vor Ort nötig ist. Die Kommission legt darüber erstens das Thema Klimaschutz, zweitens Digitalisierung. Das heißt, wir haben ein ganz klares System, das bei in der Tat diesen großen Summen auch die Modernisierung und die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen muss.
Insgesamt umfasst das Corona-Paket die gewaltige Summe von 390 Milliarden Euro. Zunächst war allerdings eine halbe Billion geplant. Der deutsche Anteil liegt bei 105 Milliarden Euro. Kanzlerin Angela Merkel lobte die Verständigung auf das Milliardenpaket ausdrücklich.
Wir haben damit die Weichen für die finanziellen Grundlagen der Europäischen Union für die nächsten 7 Jahre gestellt und gleichzeitig eine Antwort auf die größte Krise seit Bestehen der Europäischen Union gegeben.
Dass das Geld nicht wirklich an den richtigen Stellen ankommen könnte, fürchtet auch der Präsident des Steuerzahlerbundes. Ich sehe es äußerst kritisch, wenn Zuschüsse in Milliardenhöhe gewährt werden, die nicht mit konkreten Programmen und Maßnahmen verknüpft sind, gibt Rainer Holznagel in der Rheinischen Post zu bedenken. Und dann ist da ja noch die Knüpfung von Finanzzusagen an die Unabhängigkeit der Justiz und die Wahrung der Pressefreiheit. Da sind vor allem Ungarn und Polen gemeint. Nach Ansicht von Kritikern stehen diesbezüglich im EU-Kompromiss allerdings nur wachsweiche Allgemeinplätze. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen widerspricht.
Dass, wenn diese Prinzipien gebrochen werden, dann auch Maßnahmen ergriffen werden. Das wollte ich und das steht im Gipfeldokument drin.
Auffällig aber die gestrige Reaktion von Viktor Orban. Wir haben uns durchgesetzt, meinte Ungarns Präsident. Eine Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und Finanzzusagen wird es nicht geben.
Für den Deutschlandfunk Frank Capellan. Fernreisen außerhalb der Europäischen Union liegen in diesem Corona-Jahr nicht im Trend. Für viele Länder dieser Welt gilt nach wie vor eine Reisewarnung. Vor allem unsere Nachbarländer sind deshalb in diesem Sommer begehrte Urlaubsziele. Doch nicht überall ist die Entwicklung der Infektionszahlen positiv. Aus den Niederlanden gibt es jetzt alarmierende Zahlen. Susanne Bode.
Vergangene Woche sind 987 neue Infizierte gemeldet. Und das sind beinahe doppelt so viele wie in der Woche davor. Wir haben zwar mehr getestet, aber wenn wir mehr testen, finden wir auch mehr Infizierte. Das heißt, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die rumlaufen und infiziert sind. Sagt Aura Thiemen vom Landesgesundheitszentrum. Bisher war man dort davon ausgegangen, dass die Neuinfektionen innerhalb der Familien stattfinden. Aber jetzt ist das Virus auch zwischen Freunden und in der weiteren Verwandtschaft übertragen worden. Auf Festen, in Cafés und auch am Arbeitsplatz gab es mehr Ansteckungen. Vor allem in den Feriengebieten an der Küste, also in den Provinzen Nord- und Südholland und in Seeland. Aktuell ist der sogenannte R-Wert in den Niederlanden auf 1,29 angestiegen. Das bedeutet also, dass 100 infizierte Menschen 129 andere in ihrer Umgebung anstecken. Auf diese Weise geht die Infiziertenrate nach oben. Und das zum ersten Mal seit Mitte März. Neue Vorsorgemaßnahmen sind bisher nicht angekündigt. In den Niederlanden gilt eine Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Regierung verweist auf den Abstand von 1,50 Meter und auf die gängigen Hygienehinweise. Die Corona-Zahlen werden in den Niederlanden einmal pro Woche veröffentlicht. auffällig diesmal ist, dass es viele 20- bis 40-Jährige getroffen hat. Zwar haben die eine relativ gute Gesundheit, doch können sie Eltern und Großeltern anstecken. Aura Thiemen vom Landesgesundheitszentrum schickt einen Weckruf in die Bevölkerung. Wir wollen alles daran setzen und rufen die Menschen auf, dass wir so nicht weitermachen können, dass die Ansteckungen weiter steigen und dass wir direkt in eine zweite Welle reingehen. Davor warnt auch das Gesundheitsministerium in Den Haag. Hier sind die Politiker im Urlaub, die Pressekonferenzen gestoppt. Die Warnungen, sich die Hände zu waschen, Abstand zu halten und zu Hause zu bleiben, sind verhallt, sagt ein Sprecher des Ministeriums. Doch das Virus macht keinen Urlaub.
Informationen von Susanne Bode. Besorgniserregende Nachrichten, wie jetzt gehört, aus den Niederlanden sind der Hintergrund für die heutigen Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. In einer Schaltkonferenz am Nachmittag berieten die Ressortchefs über neue Regeln für Rückkehrer aus dem Ausland. Möglicherweise, so wurde im Vorfeld zumindest spekuliert, soll die bisherige Corona-Teststrategie verändert werden. Nadine Lindner in Berlin, vor wenigen Augenblicken ist die Konferenz zu Ende gegangen. Gibt es schon konkrete Ergebnisse?
Es gibt im Moment tatsächlich eine etwas widersprüchliche Informationslage. Sie hatten es in den Nachrichten schon gehört am Anfang der Sendung. Da hieß es noch, wer aus Risikogebieten aus dem Ausland wieder nach Deutschland einreist, der soll unmittelbar nach der Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden. Also das heißt, direkt an den Flughäfen soll es Teststellen geben und diese Tests sollen auch verpflichtend sein. Das war der Stand ungefähr um 17.30 Uhr. Jetzt gab es aber um kurz nach sechs noch eine widersprechende Agenturmeldung. Das eine war von dpa. Reuters schreibt aber hingegen, dass die Gesundheitsminister den Beschluss über die Corona-Tests für Urlauber verschoben haben und erneut in einer neuen Runde am Freitag darüber sprechen wollen. Das heißt, im Moment gibt es da tatsächlich widerstreitende Informationen, die sich im Moment auch so leicht noch nicht auflösen lassen. Fest steht aber, ab 16 Uhr hatten sich die Landesgesundheitsminister zusammengeschaltet in einer Videoschalte. Das Bundesgesundheitsministerium war da quasi als Gast mit dabei und das ganze Treffen war angesetzt bis 18 Uhr und es war auch so und so keine Pressekonferenz im Anschluss geplant. Das heißt, wir müssen jetzt über den Abend schauen, welche dieser beiden Versionen sich jetzt tatsächlich durchsetzt.
Da müssen wir also, Frau Lindner, noch einen Moment abwarten, bis wir konkrete Ergebnisse haben. Was waren denn die schwierigsten Fragestellungen im Vorfeld?
Ja, also es gab verschiedene Erwartungshaltungen. Eine hat Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte, gerade noch via Twitter geäußert. Der hat im Hinblick auf diese Information noch gesagt, naja, die Corona-Tests, die seien unbedingt notwendig zur Vermeidung einer zweiten Welle. Wenn man die Kontakte am Flughafen nicht mitverfolgt, dann könnten die Gesundheitsämter das nie wieder aufholen. Das ist die Sorge, die dahinter steht. Man ist mit zwei wichtigen Fragestellungen in diese Gesundheitsministerkonferenz, in diese Videokonferenz gestartet. Die eine Frage war, wie testen wir die Rückkehrer an den Flughäfen? Machen wir das mobil? Machen wir das stationär? Macht das jedes Bundesland anders? Es gab Wünsche, eine bundeseinheitliche Regelung unter den Bundesländern zu finden. Und wer bezahlt das Ganze? Und die zweite zentrale Fragestellung war, wie gehen wir mit Risikogebieten um? Es gibt eine Liste des Robert-Koch-Instituts, wo ungefähr 100 Länder draufstehen, vor allem auch außereuropäische Länder. Aber Sie hatten es angesprochen, die Niederlande haben wir gerade gehört. Aber man hat ja auch die Bilder aus Spanien gesehen, wo es durchaus lokale Entwicklungen geben kann, wo das Abstandhalten nicht gewährleistet ist, wo es lokale Ausbruchsgeschehen geben kann. Wie geht man eigentlich damit um? Welches Messinstrument hat man dort? Und zu diesem Punkt habe ich tatsächlich noch gar keine Informationen bekommen.
Für den Moment vielen Dank nach Berlin, Nadine Lindner. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Oder etwas philosophischer formuliert, es kann mich niemand daran hindern, jeden Tag ein wenig klüger zu werden. Man kann nur spekulieren, was Donald Trump jetzt zu seiner 180-Grad-Meinungskehrtwende bewogen hat. Fakt ist, angesichts der weiter dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen wirbt der US-Präsident jetzt erstmals öffentlich für das Tragen einer Mund-Nasen-Maske. Jan Bösche in Washington, welchen Reim machen sich denn die US-Amerikaner auf diese doch sehr offensichtliche Kehrtwende im Weißen Haus?
Naja, viele politische Beobachter hier sind sich einig, dass die Umfragewerte der vergangenen Wochen den Präsidenten das Weiße Haus gedrängt haben, wieder vor die Kameras zu treten. Eine Mehrheit der Amerikaner ist nicht zufrieden damit, wie der Präsident die Corona-Krise gehandelt hat. Insofern hat man eine Notwendigkeit gesehen, sich wieder zu zeigen, wieder eine Pressekonferenz zu geben. Im Stil sicherlich anders als die, die wir vor 3 Monaten gesehen haben. Sie haben die Maskenfrage angesprochen. Das ist sicherlich die größte Kehrtwende, die der Präsident hingelegt hat. Kürzlich noch sprach er davon, dass eine Maske zu tragen ein Symbol gegen ihn persönlich sei. Also er hat geholfen, die Frage der Maske zu einer politischen Frage zu machen. Jetzt also seine Aufforderung an die Amerikaner, Masken zu tragen, auch wenn sie das nicht mögen. Und das hat ihm viel Lob eingebracht von Experten. Und wir sehen auch, dass gerade bei Konservativen und bei Trump-Unterstützern jetzt gesagt wird, vielleicht keine Pflicht, aber eine Maske zu tragen ist vielleicht doch keine so schlechte Idee.
Es ist ja nicht die erste Kehrtwende des US-Präsidenten in den vergangenen Jahren. Wie glaubhaft kann er das denn verkaufen bei seinen Anhängern, die ja vor allem auf dem Land sind? Leidet die Popularität des Präsidenten im laufenden Wahlkampf aufgrund dieser Kehrtwende?
Das ist eine gute Frage. Wir haben einen ganz anderen Präsidenten gesehen als in den Vormonaten. Er war sehr gefasst. Die Pressekonferenz hat nur eine gute halbe Stunde gedauert. Er hat weitgehend vom Zettel abgelesen. Das ist eigentlich nicht der Trump, den seine Anhänger mögen, der sehr viel impulsiver und kraftvoller ist. Und Kritiker wie zum Beispiel Nancy Pelosi von den Demokraten sagen, das war alles jetzt zu wenig und zu spät. Und man muss dem Präsidenten natürlich vorhalten, wenn er das Problem Corona jetzt wieder als ein Problem einschätzt, was er lange Zeit versucht hat, nicht öffentlich zu tun. Was will er denn jetzt unternehmen? Welche konkrete Politik gibt es denn? Also nach der Kehrtwende im Auftreten und in der Maskenfrage gibt es auch eine Kehrtwende zum Beispiel dabei, ob es nicht vielleicht doch eine nationale Kampfstrategie gegen das Virus geben sollte. Da sind die Antworten von der Regierung bisher noch ziemlich dünn.
Derzeit läuft bereits der Wahlkampf zwischen Demokraten und Republikanern. Im Herbst wird gewählt. Kann man sagen, Herr Bösche, dass Corona mit allen Aspekten letztendlich einen entscheidenden Faktor spielt bei diesem Wahlkampf, beim Ausgang der Wahlen?
Ja, auf jeden Fall. Corona ist eine entscheidende Frage. Nicht nur die Frage, wie die Krise gemanagt wird, sondern zum Beispiel auch Donald Trump wollte Wahlkampf machen mit der guten Wirtschaftsleistung. Die Wirtschaftsleistung ist nicht mehr gut. Das heißt, ein wichtiges Wahlkampfthema ist ihm genommen. Also, die Corona-Krise hat wirklich diesen Wahlkampf von Grund auf verändert.
Vielen Dank für diese Informationen direkt aus Washington, Jan Bösche. Keine Konferenzen, nur Videoschalten, Küche statt Kantine, arbeiten nicht im Büro, sondern am heimischen Schreibtisch. In vielen Berufen hat die Pandemie unseren Joballtag verändert. Möglicherweise dauerhaft, denn in einigen Vorstandsetagen wird bereits überlegt, Homeoffice auch nach der Pandemie beizubehalten. Allerdings sind längst nicht alle begeistert. Es gibt Vorteile, aber mindestens ebenso viele Schattenseiten. Heute dazu eine Studie der Deutschen Angestelltenkrankenkasse DAK zu den Ergebnissen Lisa Splannemann.
Mehr Entlastung, produktiveres Arbeiten und sogar weniger Stress. Durch die Corona-Krise mussten viele Beschäftigte ins Homeoffice wechseln. Inzwischen scheinen viele aber gar nicht mehr ins Büro zurückzuwollen. Das zeigen Ergebnisse einer DAK-Gesundheit-Krankenkassen-Studie, die sowohl vor als auch während der Corona-Zeit durchgeführt worden ist. So wollen die meisten auch nach Corona, zumindest teilweise, im Homeoffice weiterarbeiten, sagt DAK-Gesundheit-Vorstandschef Andreas Storm.
Unsere Studie kommt zu überraschend und eindeutig positiven Ergebnissen. Die große Mehrheit der Befragten bewertet Homeoffice eindeutig positiv. Und ein ganz wesentliches Ergebnis war auch, dass rund 3/4 der Befragten, die Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht haben, gerne möchten, dass Homeoffice auch dauerhaft genutzt werden kann und eine größere Rolle spielt.
Eine Erklärung für die positiven Ergebnisse könnte sein, dass die Arbeitsplätze zu Hause inzwischen deutlich besser ausgestattet sind. Denn durch Corona hat die Arbeitsplatzdigitalisierung einen regelrechten Schub erlebt. Was vor Corona noch unvorstellbar war, fast jeder Zweite sieht die Digitalisierung inzwischen sogar als Entlastung. Homeoffice habe positive Auswirkungen auf die Arbeitssituation.
Wir haben sehr, sehr interessante Effekte feststellen können. Der wichtigste ist, dass die Arbeitszufriedenheit deutlich gestiegen ist, dass man die Arbeit besser über den Tag verteilen kann. Und insgesamt ist auch für eine Mehrheit der Befragten die Arbeitsatmosphäre als angenehmer empfunden worden. Und wir dürften dann auch mittelfristig feststellen, dass der Krankenstand sicherlich niedriger sein wird, wenn die Work-Life-Balance ansteigt.
Einen besonders positiven Einfluss hat Homeoffice nach Studienergebnissen übrigens auf die Produktivität. Und sogar das Stressempfinden ist stark zurückgegangen. Gerade auch Familien mit Kindern sehen viele Vorteile im Homeoffice. Besonders wertvoll sei, dass man Familie und Arbeit besser unter einen Hut bringen könne. Aber es gibt auch Probleme mit Homeoffice, sagt DAK-Gesundheit-Vorstandschef Andreas Storm.
Die liegen darin, dass es oftmals schwerfällt, eine klare Trennung zwischen Arbeits- und Familienzeitphasen zu finden. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wo nochmal wirklich sehr stark dran gearbeitet werden muss, dass Homeoffice wirklich zu einem Erfolgsmodell wird.
Auch nach Corona werde Homeoffice eine wichtige Rolle spielen. Deshalb müssten nachhaltige Homeoffice-Konzepte mit betrieblichem Gesundheitsmanagement geschaffen werden, die ganz klar Arbeitszeiten regeln.
Lisa Splanemann zu den Ergebnissen einer DAK-Studie zum Thema Homeoffice. Gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Marktmanipulation. Es gibt neue schwere Vorwürfe im Wirecard-Skandal und 3 Haftbefehle gegen ehemalige Führungskräfte. Margit Siller mit weiteren Einzelheiten.
Die Staatsanwaltschaft München appelliert an weitere Tatbeteiligte, zur Aufklärung des Falls beizutragen. Sie dürften auf eine erhebliche Strafmilderung für Kronzeugen rechnen. Einer hat sich bereits gemeldet und umfangreich als wichtiger Kronzeuge ausgesagt. Es ist der frühere Statthalter von Wirecard in Dubai. Die Ermittler haben weitere Beschuldigte in München festgenommen, die nun nach einem Haftbefehl in Untersuchungshaft müssen. Der eine ist der frühere Finanzvorstand des Konzerns, der andere ein ehemaliger Topmanager aus der Buchhaltung. Markus Braun, der frühere Chef und Großaktionär, muss nun ebenfalls in Untersuchungshaft. Er war zwischenzeitlich gegen eine Kaution freigekommen. Die Ermittlungen gestalten sich nun sehr viel umfangreicher. Es geht um den Tatvorwurf eines gemeinschaftlichen Bandenbetrugs, um Untreue, unrichtige Darstellung der Geschäfte und Marktmanipulation. Nach derzeitigem Stand wurden wichtige Kennzahlen des Konzerns seit 2015 aufgebläht, um die kreditgebenden Banken und Investoren zu täuschen. Seit Ende 2015 habe der Konzern tatsächlich Verluste, also rote Zahlen, geschrieben, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass den Geschäftspartnern dadurch ein Schaden von 3,2 Milliarden Euro entstanden ist. Dieses Geld dürfte durch die Insolvenz verloren sein. Laut Zeugenaussagen habe im Konzern ein strenger Chorgeist geherrscht, mit Treueschwüren für den ehemaligen Chef Markus Braun. Wie immer in solchen Fällen sei auch bereits Vermögen abgeschöpft worden.
Margit Siller zu den weiteren Festnahmen im Wirecard-Skandal. Er ist Zielscheibe politischer Kabarettisten, Spottobjekt der Opposition und regelmäßig Thema in hämischen Leitartikeln. Doch trotz aller Kritik hält sich Andreas Scheuer im Amt, ein politisches Stehaufmännchen mit dem Segen aus Bayern. Vor allem sein Mautdebakel hat dem CSU-Politiker dauerhaft schwer geschadet. Doch Andreas Scheuer verteidigt sein Lieblingsprojekt und startet jetzt offenbar mit der Idee einer europäischen Pkw-Maut in die Sommerlochzeit. Mehr dazu von Christian Schaaf.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will, dass neben Lastwagen auch Pkw für die Benutzung von Autobahnen zahlen müssen. Und das europaweit einheitlich. Bis 2029. Das geht aus einem Entwurf für eine EU-Mautrichtlinie hervor, den Scheuer im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorschlagen will. Das Papier liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Tim Alexandrin, Sprecher des Verkehrsministeriums, erläuterte in Berlin, warum der Vorstoß aus Sicht des Ministers nötig ist.
Wir haben verschiedene Mautsysteme in verschiedenen Ländern und es wird jetzt eben nochmal der Versuch angestoßen, eine europäische Regelung zu finden.
Von alleine sei das Verkehrsministerium nicht auf die Idee gekommen, ein europaweites Mautsystem zu fordern. Andreas Scheuer reagiere mit seinem Entwurf auf die Aufforderung aus mehreren EU-Mitgliedstaaten. Demnach solle Deutschland im Rahmen seiner Ratspräsidentschaft bis Ende 2020 hier eine Lösung vorlegen. vorschlagen, so sein Sprecher weiter.
Wir haben die Debatte nochmal angestoßen, weil der Wunsch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft an uns herangetragen wurde. Sicherlich ist es aber auch im Sinne des Ministers, dass man an einer nutzergerechten Finanzierung mit einer klimatechnischen Lenkungswirkung durchaus auch Interesse hätte.
Die Chancen für eine deutsche Initiative für eine EU-weite Autobahnvignette stehen allerdings schlecht. Denn dazu hätten alle Berliner Ministerien das Scheuerpapier bis heute absegnen müssen. Das ist aber offenbar nicht der Fall. Stefan Gabriel Haufe, Sprecher des Umweltministeriums, erklärt, warum sein Haus das Scheuerkonzept ablehnt.
Aus unserer Sicht führt so eine europaweite Vignette für Pkw eigentlich in die falsche Richtung. Denn wir in Deutschland haben uns ja für ein Preisungssystem von CO2 im Verkehr entschieden. Wir führen nächstes Jahr einen CO2-Preis auf Benzin und Diesel und eben generell Kraftstoffe ein. Und damit haben wir dann ja auch die erwünschte Wirkung, dass wir einen klimafreundlicheren Pkw-Verkehr schaffen können. Und außerdem hat so eine Vignette natürlich einen erheblichen Nachteil. Sie ist eine Art Flatrate, die Vielfahrer belohnt und die Wenigfahrer eben eher im Regen stehen lässt und belastet. Und deswegen ist das aus unserer Sicht überhaupt nicht sinnvoll.
Der Sprecher erklärte weiter, man sei von dem Plan Scheuers überrascht gewesen. Unklar ist, ob der Plan des Verkehrsministers innerhalb der EU auf eine tragfähige Mehrheit treffen würde. Denn eine ursprünglich geplante Neuregelung der EU-Mautrichtlinie bezog sich nur auf eine Lkw-Maut. Diese soll an den CO2-Ausstoß angepasst werden. Doch auch für diesen Plan gibt es bislang keinen Konsens in der EU. Die Pläne Scheuers für eine europaweite Autobahnvignette sind damit aber nicht vom Tisch. Man bleibe dran, so der Sprecher des Verkehrsministeriums. Die EU-Ratspräsidentschaft der Deutschen dauere ja noch bis Dezember.
Wir haben hier einen sehr, sehr frühen Vorstoß. Das heißt, wir stoßen das Thema nochmal an. Alle weiteren Details werden dann im Verlauf kommen.
Ein Bericht von Christian Scharf und zu den EU-Mautplänen des Verkehrsministers um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Er sei ein Rassist und überzeugter Antisemit. Der Attentäter von Halle macht aus seiner Gesinnung kein Geheimnis. Im Gegenteil, Stefan B. nutzt den Gerichtssaal als Bühne, um sich der Tat und seiner Gewaltfantasien zu brüsten. Und dennoch ist die journalistische Begleitung dieses Prozesses wichtig, auch um die Bedrohung durch rechten Terror und Rechtsextremismus deutlich zu machen. Vom zweiten Verhandlungstag im Landgericht Magdeburg berichtet Niklas Ottersbach.
Es sind verstörende Szenen, die sich da heute gleich zu Beginn im Landgericht Magdeburg abspielen. Während auf dem Bildschirm das Video der Tat abläuft, kichert der Angeklagte in sich hinein. Einige Nebenkläger verlassen den Raum, andere wischen sich die Tränen aus dem Gesicht. Auch für Nebenklageanwalt Erkan Görgülü war das harte Kost. Er vertritt vor Gericht den Vater von Kevin S., das zweite Mordopfer des Anschlags.
Ja gut, ich muss vorher sagen, das ist nicht das erste Mal, dass ich mir das anschauen musste. Ich musste mir schon mal anschauen und obwohl ich schon sagen würde, ich war gewappnet, hat es mich natürlich trotzdem noch geschockt. Es ist immer wieder eine neue Dimension, ja.
Dabei hat der Angeklagte in dem Video bis auf sein Scheitern wenig dem Zufall überlassen. Selbst die Musik war bewusst gewählt als Soundtrack zum Anschlag. Auch heute präsentierte sich der Angeklagte wie gestern, rassistisch, antisemitisch und völlig gleichgültig seinen Opfern gegenüber. Interesse zeigt er nur für technische Abläufe, als ob die Gerichtsverhandlung eine Auswertung eines Feldversuchs in Sachen Waffenkunde wäre. Heute haben auch die Nebenklagevertreter zum ersten Mal das Wort ergriffen. Auf deren Fragen antwortet der Angeklagte nur widerwillig. Teilweise gefällt er sich darin, die Nebenklagevertreter zurechtzuweisen. Die Internetseiten, auf denen er sich informiert und ausgetauscht hat, will er nicht sagen. Nur so viel, er halte die Erzählung vom, Zitat, großen Austausch nicht für einen Verschwörungsmythos. Gemeint ist einer der zentralen Kampfbegriffe der extremen Rechten, wonach eine weiße Mehrheitsbevölkerung gegen nicht-weiße Einwanderer ausgetauscht würde. Insgesamt zeige die Verhandlung, dass sich nicht nur die Nebenkläger mit dem Angeklagten schwer tun, sagt Nebenklageanwalt Erkan Görgülü.
Die Verteidigung hat aber das Pech, dass der Angeklagte hier das als seine Bühne nutzt und als seinen Kampf nutzt. Und deshalb tun sich viele Nebenklägervertreter auch schwer, Fragen zu stellen, weil das dazu führt, dass man den Angeklagten Stefan B. in gewisser Weise befriedigt, denn er würde seine Bühne ausgeweitet bekommen.
Heute hat sich auch Verteidiger Hans-Dieter Weber zum ersten Mal seit Verhandlungsbeginn an die Öffentlichkeit gewandt. Seinen Mandanten hält er für voll schuldfähig, das habe ein vorläufiges Gutachten ergeben. Weber spricht nicht von Verhandlungsstrategie, sondern von der Wahrung eines rechtsstaatlichen Verfahrens.
Wir sind schon im einen oder anderen Punkt anderer Auffassung als die Staatsanwaltschaft in Bezug auf eine rechtliche Würdigung. Was das im Einzelnen ist, werde ich jetzt nicht preisgeben. Das werden Sie im Laufe des Verfahrens sicherlich mitverfolgen können. Es ist also nicht so, dass wir mit allem, was in der Anklageschrift steht, einverstanden sind.
Was erfreulich ist, die Umstände, unter denen der Prozess stattfindet, haben sich seit gestern deutlich verbessert. Keine langen Schlangen vorm Landgericht, ein pünktlicher Verhandlungsbeginn. In den nächsten Wochen werden dann die knapp 150 Zeugen geladen. Als erstes die Ermittler. Einige wichtige Zeugen werden allerdings nicht aussagen. Die Eltern des Angeklagten, das hat die Richterin heute mitgeteilt, wollen nicht vor Gericht über ihren Sohn aussagen, den mutmaßlichen Attentäter von Halle.
Aus Sachsen-Anhalt, Informationen unseres Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, sonnigen Mittwochabend.